Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Saatkorn-Podcast-Folge im Jahr 2025. Ja, und dann noch eine Folge, die ganz, ganz spontan hier zwischengerutscht ist, zwischen meinen ganzen Planungen. Wer Saatkorn schon länger verfolgt, der die weiß, dass ich mich bei Podcast-Gästen oftmals mit der empfehlenswerten Anwendung Thank You bedanke. Um was es da geht, das können wir gleich nochmal genauer hören. Ich habe nämlich vor 2 Tagen eine E-Mail bekommen von dem Founder von Thank You. Das ist Lukas Belzer. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du heute da bist hier.
Ja, hallo Gero. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Genau. Und Lukas hat berichtet von dem Geld, also Thank You ist am Ende ein Social Impact Tool, was mit dem Geld eigentlich geschieht. Und das ganz, ganz, ganz konkret. Denn Lukas war in Indonesien und hat sich angeschaut, was mit den Spendengeldern von Thank You da eigentlich passiert. Aber einmal der Reihe nach. Lukas, für diejenigen, die dich nicht kennen und Thank You nicht kennen sollten, erklär doch nochmal ganz kurz, was ihr da macht.
Also Thank You ist eine Plattform, über die sich Unternehmen bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder bei Kundinnen und Kunden bedanken können auf eine besondere Art und Weise, nämlich indem sie kleine Thank Yous verschicken und damit 1 von 3 Umweltprojekten auch unterstützen. Nämlich man kann über Thank You Bäume pflanzen, man kann Wildtierlebensraum schützen und man kann Plastik aus dem Ozean holen lassen. Und es ist also sozusagen ein Tool zur Wertschätzung, zur Incentivierung, indem man etwas Gutes für die Umwelt tut.
Ich finde das mega und bin seit einigen Jahren schon mit Thank You zugange im Rahmen meiner Möglichkeiten bei Saatkorn. Kriege aber auch mit, wie ihr als Social Impact Startup wächst. Ihr wart ja auch schon auf dem Emrace Festival. Wo steht ihr denn eigentlich jetzt so am Ende des Jahres 2024? Vermute mal, dass das Jahr für euch auch nicht ganz so easy gewesen ist.
Ja, genau. Also zum einen, also das Positive ist, wir konnten Thank You weiterentwickeln, was das Produkt angeht. Das heißt, wir haben eine dedizierte B2B Thank You App gelauncht, die wir Unternehmen auch anbieten können. Also die Plattform, die du kennst, Gero, ist ja die B2C App, wo du einzelne Thank Yous generieren kannst. Und jetzt haben wir eine App, wo du zum Beispiel Thank Yous auch in größerer Anzahl erstellen kannst. Du kannst auch auf Rechnung bezahlen. Also all die Dinge, die es Unternehmen in ihren Use Cases leichter macht, Thank Yous zu generieren. Und zum anderen haben wir auch eine native Shopify Thank You App gelauncht vor einigen Monaten. Um uns da auch im Bereich E-Commerce zu platzieren. Das heißt, statt dem langweiligen Danke für den Einkauf im Online-Shop bekommst du jetzt künftig vielen Dank für deinen Einkauf. Wir haben zum Dank 10 Kilogramm Ozeanplastik aus dem Meer geholt. Und also das waren definitiv große Schritte, die wir da gemacht haben. Aber was herausfordernd war jetzt im letzten Jahr, ist tatsächlich, dass wir immer wieder auch von Unternehmen hören, dass das Spending für Nachhaltigkeit verschoben wird. Das heißt, wir haben oft auch gehört, ja, das ist Nice-to-have-Spending, das verschieben wir in 2025 oder wir würden das gerne mal parken, weil einfach die wirtschaftliche Situation aktuell relativ angespannt ist bei vielen Unternehmen. So, das war so unser Learning in den letzten 12 Monaten.
Ja, das war genau der Grund, warum ich das gerade so anmoderiert habe. Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ihr macht. Das ist ja total cool und unterstützenswert. Gleichzeitig stehen viele Organisationen eher massiv unter Druck. Es finden auch Entlassungen statt etc. pp., sodass das vielleicht dann nicht immer die allererste Priorität hat. Aber wir sind ja Optimisten und ich hoffe zumindest und glaube auch, dass im nächsten Jahr die Wirtschaft irgendwann wieder anziehen wird. Das werdet ihr dann auch direkt merken. Sprechen wollen wir heute über das, was ganz konkret eigentlich geschieht. Und deine E-Mail, die du mir geschickt hast, da habe ich mich total drüber gefreut und auch dann sofort gedacht, wenn es irgendwie geht, schieben wir mal ganz schnell noch einen Podcast rein. Also für alle, die jetzt zuhören, wir haben das hier aufgenommen am 23. Dezember um 16:30 nachmittags. Ich bin eigentlich schon im Urlaub und Lukas turnt in Indien rum, habe ich gerade gehört. Was machst du da gerade?
Ja, genau. Also wir haben kurzerhand im November gesagt, also wir schauen uns jetzt die Projekte konsekutiv an, der Reihe nach, die Projekte, mit denen Thank You zusammenarbeitet. Und wir haben gesagt, als erstes gucken wir uns unseren Ozeanplastikpartner an. Und die sind aktiv in Indonesien, da sage ich gleich noch was dazu. Und in dem Zug habe ich gesagt, wenn ich schon in Asien bin, dann werde ich mir auch eine ganze Reihe anderer Projekte auch nochmal näher angucken. Und wir haben ein Korallenprojekt auf Bali noch besucht und jetzt bin ich in Indien und werde dann auch noch ein sehr, sehr spannendes Biodiversitätsprojekt angucken in Südwestindien. Alles auch mit dem Blick, dass wir uns eben auch angucken, in welche Richtung können wir auch Thank You weiterentwickeln. Und es geht immer um Glaubwürdigkeit und es geht immer darum bei uns, dass wir Greenwashing ausschließen. Und ich bin einfach der Ansicht, dass es nur dann sicher ausgeschlossen werden kann, wenn ich das persönlich gesehen habe, was diese Projekte machen.
Das ist ja alles. Das hat mich jetzt ja auch so begeistert an deiner E-Mail. Also wer Saatkorn so ein bisschen kennt oder mich verfolgt, der die weiß, ich bin totaler Wassersport-Fanatiker und Fan. Von daher liebe ich das Meer. Und ich habe bei Thank You all meine bisherigen Thank Yous immer gespendet für das Aussondern von Plastikmüll aus dem Ozean, was ich total super finde, dass es Organisationen gibt, die sowas tun. Jetzt bin ich kein Nachhaltigkeitsexperte und habe, nachdem ich die Mail von Lukas bekommen habe, am Samstag mal mir ein bisschen das alles angeschaut, was Seven Clean Seas, das ist nämlich der Name der Organisation, mit denen Lukas und Co. Zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Plastikmüll aus dem Ozean herauszufischen, was die eigentlich so tun. So, was die tun, ist ja erstmal leicht zu verstehen, Plastikmüll aus dem Ozean rausholen. Aber ich glaube, entscheidend ist, wie die das tun. Vielleicht willst du dazu ein bisschen was sagen, Lukas.
Ja, also genau. Also ich meine, wenn man das mal hört, Ozeanplastik rausholen, man hat da, glaube ich, sehr verschiedene Bilder im Kopf. Ich habe mit dem Projektpartner schon oft Gespräche geführt, Videocalls gemacht, aber wenn du on-site bist, wenn du vor Ort bist, ist es noch ein komplett anderes Bild. Und also das erste Learning war eben, dass es extrem vernetzt ist mit den lokalen Communities. Also es ist eben nicht so, wie man das vielleicht so erstmal im Kopf hat. Ja, die gehen irgendwo an einem Strand, wo irgendwie Palmen sind und der Strand ist dann mit Plastik bedeckt. Sowas gibt es auch. Und dann sammeln die das ein. Es ist aber eigentlich viel, viel, ich sag mal, weniger romantisch, sondern das Plastik wird tatsächlich in Siedlungen, die direkt am Wasser gebaut sind, reingespült, zwischen die Häuser reingedrückt. Und die Menschen leben so auch zwischen diesem Plastikmüll. Und Seven Clean Seas geht in diese Gemeinden rein und unterstützt diese Gemeinden dabei, dass die auch ein lebenswertes Umfeld wieder bekommen. Und die Herausforderung ist eben, dass zum Beispiel bei dem konkreten Projekt, was wir besucht haben auf der Insel Batam, das ist eine indonesische Insel, die relativ nah an Singapur dran liegt, ist, dass dort zum Beispiel eine der Gemeinden auf Pfählen errichtet ist. Also die ist auch, also nach unserem deutschen Verständnis, illegal errichtet worden. Also die Menschen bauen da einfach Häuser und leben da einfach. Und dieses Plastik, das stapelt sich förmlich unter diesen Pfahlbauten und wird immer, wenn die Flut kommt, wieder rausgespült und dann wird es wieder sichtbar. Und da geht Seven Clean Seas mit den Teams rein und jedes Mal, wenn sozusagen wieder das Wasser aufgestiegen ist, kommen die täglich dahin und sammeln wieder ein. Und das ist eigentlich schon extrem beeindruckend, dass die auch diese Konsistenz haben, dass die da wirklich vor Ort bleiben, auch in Zusammenarbeit mit den Behörden, dass sie dort hingehen und jedes Mal, wenn das Plastik wieder rausgespült wird, hergehen, einsammeln und dann aber nicht nur einsammeln, sondern die haben dann auch Einrichtungen, wo sie das Plastik dann auch sortieren und einem sinnvollen Recycling, beziehungsweise was nicht mehr recycelt werden kann, dann auch einer geordneten Deponie zuführen. Also wirklich total beeindruckend, wie die das machen.
Ja, du hast mir ja Fotos mitgeschickt, die mich auch wirklich beeindruckt haben, schockiert haben, muss ich eigentlich fast eher sagen, ne? Wenn man sieht, wie die Leute da leben, quasi auf dem Müll, der um sie herum gespült wird. Das ist erstmal schrecklich, wenn man das sieht, und gut, dass es solche Organisationen gibt wie Seven Clean Seas. Wenn man sich dann mit denen etwas mehr auseinandersetzt, mit dem Thema Social Impact, dann ist es, geht es ja weit über das Plastiksammeln und das Säubern hinaus, sondern es geht auch um die Frage, Arbeitsplätze zu schaffen, dort dann auch fair zu bezahlen, Gender Equality zu berücksichtigen und auch die Leute weiter fortzubilden. Das es scheint, also zumindest jetzt aus meiner fernen Betrachtung, auch eine große Rolle zu spielen. Ne?
Absolut, und das ist ja auch das, was zum Beispiel Seven Clean Seas extrem vorbildlich macht, weil das haben die von Anfang an auch schon so gemacht. Also es gibt bei Seven Clean Seas keine Tagelöhner und alles sind in sozialversicherungspflichtigen Jobs angestellt. Es werden übliche Löhne über dem Mindestlohn gezahlt, und wir waren vor Ort selber, wir haben das Team erlebt, und das kann man auch gar nicht eben stellen oder faken. Also man hat gemerkt, die Leute sind einfach zufrieden und die arbeiten da an diesem, also es wird dann Plastik sortiert, es wird teilweise auch Recycling gemacht, also da werden auch ganz tolle Dinge gemacht mit dem Plastik, also werden irgendwie Baustoffe hergestellt oder Dachziegel zum Beispiel aus diesem Ozeanplastik. Und mein Eindruck war einfach, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Also nicht nur, dass die im Ozeanplastik aus dem Meer holen, das dann sozusagen etwas gut für die Umwelt ist, sondern dass dort auch eben Menschen einen Arbeitsplatz finden, der solide bezahlt ist und wo tatsächlich dann der soziale Faktor auch ausgeglichen angespielt wird. Also ganz, ganz toll fanden wir das.
Ja, das ging mir auch so. Deshalb auch schön, dass wir heute kurz darüber sprechen können, vielleicht nochmal ein bisschen kleine Reichweite dazu generieren können. Also der Gründer und Geschäftsführer von Seven Clean Seas, Tom Peacock Nasil, den habt ihr auch kennengelernt. Der ist auch vor Ort gewesen, ist auf den Fotos mit drauf, die ihr da gemacht habt. Ne?
Mhm. Ja, genau. Also Tom ist auch, ich sag mal, er ist auch Überzeugungstäter. Also das fand, also man merkt sowas ja auch direkt im Gespräch. Ja. Also man nimmt es jemandem ab direkt, wenn man das merkt, was die Motivation dahinter ist. Und er hat irgendwie dreimal während diesem eintägigen Trip gesagt, es hängt eigentlich vom Zufall ab, auf welcher Seite des Ozeans man geboren ist. Und er meinte damit, weil Batam, diese Insel, oder diese Insel, wo dieses Ozeanplastik gesammelt wird, die ist eine halbe Stunde Fährfahrt von Singapur entfernt. Und Singapur ist ja eine wahnsinnig wohlhabende Stadt, und dann fährt man eine halbe Stunde mit der Fähre und ist in einer ganz anderen Welt. Und ja, also ganz, ganz schön zu sehen, dass eben da auch wirklich dann eine innere Motivation da ist, dann tatsächlich auch zumindest im eigenen Wirkungskreis einen Unterschied zu machen. Und es ist ja auch klar, wir haben uns auch viel darüber unterhalten, ja, weil ich meine, das Plastik, Das wird ja fast endlos wieder nachgespült. Das ist ja nicht so, dass wenn man das Plastik einsammelt, dass dann irgendwie nichts mehr da ist, sondern es ist ja eher umgekehrt. Also Plastikkonsum nimmt ja eher zu, vor allem in Asien, und auch eben der Eintrag von neuem Plastik, was durch die Flüsse in die Ozeane reingedrückt wird, das wird leider mehr werden und wird aktuell mehr. Und trotzdem dann was zu machen, einfach weil man weiß, dass es trotzdem einen Unterschied macht. Und weil man weiß, dass es trotzdem auch das Bewusstsein bei den Menschen vor Ort auch wieder weiterbringt, weil das ist auch total wichtig, dass eben die Menschen vor Ort dieses Plastik und diesen Plastikmüll auch nicht in die Gewässer werfen, zum Beispiel nicht illegal irgendwo auf Müllhalden ablagern, wo es dann sich selbst überlassen wird und irgendwann in der nächsten Regenzeit einfach zwangsläufig in die Flüsse reingespült wird und dann im zweiten Schritt im Meer landet.
Ja.
Also in diesem Sinne, ja, also ganz, ganz wichtig, was die machen.
Was hält so jemanden wie Tom, aber ehrlich gesagt auch jemanden so wie dich, am Laufen? Ich meine, wenn man merkt, dass immer noch mehr Plastik eigentlich hergestellt wird und dann auch im Meer landet, das ist ja schon so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ne? Also der Idealismus hält einen am Laufen, aber ist irgendwie Aussicht auf Besserung in Sicht?
Naja, also ich meine, das ist ja eine große Frage. Also es fängt ja schon damit an, dass Plastik als solches, solange es eben nicht abbaubar ist in der Natur, wird es immer ein Problem bleiben. Und gleichzeitig, wenn im Konsumbereich eben nicht abbaubares Plastik weiterhin vorhanden ist, dann wird es auch im Endeffekt immer wieder irgendwo in die Gewässer kommen, vor allem in Ländern wie zum Beispiel Indonesien. Also da haben wir auch andere Projekte besucht, die uns auch immer wieder gesagt haben, es fehlt an Müllmanagementsystem, also auch die öffentliche Hand und die staatlichen Institutionen. Es ist halt nicht so wie bei uns in Deutschland, dass es da eine Müllabfuhr gibt und irgendwie alles geordnet eingesammelt wird, sondern es ist eher die Regel, dass Gemeinden gar kein Müllmanagement haben. Man macht das halt so, wie man das vor 100 oder vor 200 Jahren gemacht hat. Man wirft die Sachen einfach hinters Haus oder ins Gewässer. Leider nur eben mit dem negativen Effekt, dass Plastik sich halt nicht mehr zersetzt und deswegen immer in der Landschaft bleibt. Und also, was einen da antreibt, also ich kann jetzt nur von mir reden, also im Endeffekt, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinem eigenen Wirkungskreis einfach etwas beitragen sollte. Und die Wirkungskreise sind unterschiedlich. Ich meine, das kann da anfangen, dass man vielleicht im Supermarkt eben mal keine Plastiktüte nimmt, sondern vielleicht von zu Hause mal den Jutebeutel, bis hin, dass man vielleicht auch eben ein Startup wie Thank You gründet. Ich meine, ich habe das jetzt auch, es kam jetzt auch irgendwie durch verschiedene Zufälle zu mir, bloß mich begeistert das dann, dass ich dann so etwas machen kann. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein Businessmodell, dass jetzt wie ein Hockeystick irgendwie das nächste Unicorn abgeht, sondern es ist schon herausfordernd, auch vor allem das letzte Jahr. Und wir sind auch darauf angewiesen, dass eben Unterstützung kommt von dir, Gero, aber auch von Unternehmen, die eben auch wirklich was machen wollen. Und da ist auch unsere Beobachtung, dass es gar nicht mal so irgendwie eine bestimmte Branche gibt oder bestimmte Abteilungen im Unternehmen, die gerne was machen, sondern es sind immer einzelne Personen. Es sind immer einzelne Personen, denen Nachhaltigkeit persönlich am Herzen liegt. Und über solche, ich sag mal, Ambassadoren kriegen wir dann immer einen Kontakt in die Unternehmen rein und können dann mit denen was machen gemeinsam.
Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und auch Menschen wie Tom Peacock, Nasil, dass das in vernünftige Richtung sich weiterentwickelt. Lass mal kurz noch über eure beiden anderen eure beiden anderen Social Impact-Themen sprechen. Wie sieht es denn da aus?
Also wir haben ja noch das Projekt Wildtierhabitat. Da arbeiten wir zusammen mit einer Stiftung aus Ecuador, die Fundación Hokotoko. Ein ganz tolles Projekt, was wir jetzt im März besuchen werden. Die kaufen Regenwaldflächen auf und sichern diese Flächen ab, indem sie das Eigentum in der Stiftung verankern. Und haben dort auch vor Ort eben Familien, lokale Familien, die als Ranger diese privaten Stiftungsreservate betreuen und beaufsichtigen. Und das ist für mich eins der Kernprojekte, weil eben die Sicherung von noch bestehendem Habitat, Biodiversitätsschutz, das ist eigentlich ein Kernthema. Es wird sehr, sehr viel über CO2 gesprochen und CO2-Reduktion und Absorption, CO2-Senken. Es wird nach meinem Verständnis zu wenig darüber gesprochen, was mit dem Verlust von Arten zu tun hat, Biodiversitätsschutz, Habitatschutz. Und ich habe mich jetzt vor einigen Monaten mit einem Wissenschaftler unterhalten vom Helmholtz-Institut. Er sagte zu mir, Lukas, wir gehen davon aus, dass die Aussterberate aktuell um das Hundertfache zu normal erhöht ist. Und das ist eine konservative Schätzung. Wenn man, ich sag mal, pessimistischer angeht, kann es bis zu 1000-fach erhöht sein. Also es findet ein Massensterben statt, das wir gar nicht so mitbekommen als Menschen, vor allem als Menschen, die in Städten leben. Und deswegen finde ich eben das Habitat-Projekt besonders wichtig auch. Und das dritte Projekt, was wir unterstützen, das ist Bäume pflanzen, beziehungsweise Projekttyp, das ist Bäume pflanzen. Und da arbeiten wir mit einem Projekt zusammen in Südamerika, beziehungsweise gemeinsam mit so einem Partner One Tree Planted, das ist Aktion Andina, die dann eben in Südamerika eben nicht nur Bäume pflanzen, sondern auch Habitate dadurch schaffen. Das ist uns auch eben besonders wichtig, dass es hier einen mehrstufigen Impact gibt, weil das bloße Bäume pflanzen an sich, es macht auch Sinn, aber wir finden, dass es eben nochmal einen zusätzlichen Impact haben muss im Sinne der Absicherung von Lebensräumen für Tiere.
Ja, alles lobenswerte und unterstützenswerte Themen. Ich werde natürlich wie immer Thank You in den Shownotes verlinken. Ich werde auch Seven Clean Seas verlinken. Dir wünsche ich aber jetzt erstmal einen guten Aufenthalt weiterhin im asiatischen Raum, guten Jahreswechsel. Und wann bist du wieder im Lande?
Also ich werde wahrscheinlich dann gegen Ende Januar wieder in Berlin sein und dann geht es wieder weiter in die Gespräche mit Unternehmen, um Thank You für nächstes Jahr auch dann neuen Unternehmen vorstellen zu können.
Ja, auf dass es ein gutes Jahr für Thank You werde. Lieber Lukas, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn und alles Gute.
Danke, Gero. Also,
bis dann. Tschüss. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.